Wir befassen uns mit dem zweiten Timotheusbrief und haben uns als Thema gesetzt, treuer Dienst für unseren Herrn Jesus Christus am Evangelium im Reich Gottes. Es geht um die Sache Jesu. Heute Morgen hatten wir uns mit Kapitel 1 befasst, wo Paulus seinen jungen Mitarbeiter Timotheus versucht zu ermutigen. In den ersten zwei Versen grüßt er ihn und dann weiter mit Vers 3 sagt er ihm, ich denke an dich. In Vers 6 sagt er, pflege doch deine Gnadengabe. Dann in Vers 8 legt er ihm nahe, sich nicht zu schämen, sondern bereit zu sein, mitzuleiden für die Sache Christi. Vers 13 ermahnte ihn, sich an sein Lehrmuster zu halten, an das Evangelium, das er von ihm und bei ihm immer wieder hörte. Und in den letzten Versen, ab Vers 15, sagte ihm gleichsam, denke auch an meine anderen Mitarbeiter. Da gibt es nicht gute Beispiele, aber auch ein gutes Beispiel. Ich möchte noch zurückkommen kurz auf die Verse 13 und 14, bevor wir zu Kapitel 2 übergehen. Halte dich an das Muster gesunder Worte, die du von mir hörtest. Tu es im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das Wertvolle, dir Anvertraute, verwahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Zweimal gebraucht der Apostel in wenigen Versen das Wort Anvertrautes. Mit einem Fremdwort heißt das ein Depositum, etwas Hinterlegtes. In Vers 12 ist es etwas, das dem Apostel Paulus gegeben ist, das er aber dem Herrn anvertraut. Hier dürfte es sich um das persönliche Heil handeln oder die Zukunft unseres Lebens. Wir haben unser Leben dem Herrn Jesus anvertraut. Ich gebrauche gern das Beispiel von einem Mantel, ein sehr einfaches, aber es zeigt, was Glauben ist. Wenn man in eine Wohnung kommt und den Mantel nicht mehr braucht, dann hängt man ihn auf einen Haken oder mit einem Bügel auf einen Haken. Das heißt, fortan trägt der Haken den Mantel und nicht ich. Und so haben wir unsere Existenz auf Jesus Christus aufgehängt. Und fortan trägt er unsere Existenz. Fortan hat er sich verantwortlich gemacht für uns. Es geht um unser eigenes Leben. Aber wir haben die Verantwortung dafür abgegeben an den, der sich für uns eingesetzt hat, wie Paulus einmal in den Galatern schreibt, er gab sich hin für mich. Dem haben wir uns hingegeben. Wo das noch nicht der Fall war, da möge man es sehr schnell tun, denn es lohnt sich doch aus Dankbarkeit sein Leben Jesus Christus voll und ganz anzuvertrauen. Darum dürfte es in Vers 12 gehen. Aber in Vers 14 geht es um etwas anderes. Das Wertvolle, dir Anvertraute, verwahre durch den Heiligen Geist. Hier tun wir gut, an den ersten Brief zu denken, an Kapitel 1, wo Paulus sagt, ich ließ dich in Ephesus zurück, damit du nun einen gewissen Auftrag erfüllen würdest. Paulus wäre gern in Ephesus geblieben. Paulus hatte dort einen sehr fruchtbaren Dienst gehabt, aber er konnte es nicht. Er konnte nicht überall sein und nicht zu gleicher Zeit, schon bestimmt nicht. Und da hat er eine Reihe von Mitarbeitern herangebildet und diese haben ihn dann hier und dort vertreten. Paulus selbst war ein Apostel. Ein Apostel in speziellem Sinne, aber auch einer im allgemeinen Sinne, wie wir heute von Missionaren sprechen würden. In diesem Sinne war auch Timotheus ein Apostel, ein Missionar. Jemand, der ausgesandt war, um das Evangelium dort zu verkünden, wo es vielleicht noch nicht gehört worden war. Aber zur Aufgabe eines Missionars, eines biblischen Apostels gehört nicht nur die Verkündigung des Evangeliums bei solchen, die es nicht gehört haben, sondern es gehört dazu, die Gemeinde Jesu jetzt zu bauen. Der Apostel biblischen biblischen Modells ist jemand, der auch einen Blick haben soll für den Aufbau der Gemeinde Jesu und sie zu überschauen. Er muss nicht ständig in einer Gemeinde sein. Er soll aber dafür sorgen, dass Gemeinden Hirten haben und dass sie sich in gesunder Weise entwickeln. Solch eine Aufgabe hatte Timotheus. Nebenbei gesagt, Timotheus ist nicht als Pastor anzusehen. In diesem Sinne sind dann auch diese Briefe eigentlich nicht Pastoralbriefe. Das ist leider ein Missverständnis in der Theologie. Timotheus ist genau das, was Paulus ist, dem Beruf nach, nicht der Qualität nach. Denn Paulus hat seine Botschaft direkt von Jesus Christus. Die Autorität von Paulus ist viel größer. Aber dem Beruf nach oder der Berufung nach ist Timotheus das, was Paulus ist. Wir haben nach Epheser 4, Vers 11, vier Arten von Verkündigern des Wortes Gottes, die Apostel oder Missionare, die Vorboten des Evangeliums, die Propheten, die Evangelisten, die ähnlich wie Apostel arbeiten, und die Hirten oder Lehrer in den Ortsgemeinden. Timotheus ist also nicht ein Hirt einer Ortsgemeinde, wie man oft denkt. Er ist vorübergehend in Ephesus, um das zu tun, was Paulus dort getan hätte, hätte er dort bleiben können. Das heißt, es ist Timotheus Aufgabe, für den Fortgang des Evangeliums zu sorgen. An dieser Stelle spricht man oder spricht Paulus von einer Aufgabe oder von einem Auftrag, wobei, glaube ich, Luther unglücklicicherweise mit Gesetz, glaube ich, übersetzt. Es dürfte Vers 3 oder 4 oder 5 da sein, 1. Timotheus 1. Er spricht davon Gesetz. Das im Grunde, im Griechischen heißt es da der Auftrag. Und da geht es nicht um das Gesetz, sondern es geht um den Auftrag, den Paulus dem Timotheus gegeben hat. Dieses nennt er jetzt an dieser Stelle das Anvertraute. Das heißt, Paulus legt Timotheus nahe, bevor er abscheidet, der Tag seiner Abscheidung kommt bald: Timotheus, ich muss bald dahin, sorge dafür, dass das Evangelium weitergeht. Du bist nun betraut worden mit dieser Aufgabe. Auch andere, aber Timotheus bekommt hier eine besondere Stellung, weil er Seite an Seite mit Paulus gekämpft hat. Dieses ist ihm anvertraut worden. Und dieses Anvertraute, diesen Auftrag soll er verwahren, wie man etwas in einem Gefängnis oder Geld in einer Bank aufbewahrt, verwahrt. Das heißt, sorge energisch dafür, dass dieser Auftrag weitergeht. In einem gewissen Sinne ist das auch unser Los. Jeder von uns, jedem von uns ist das Evangelium anvertraut worden, um weiterzusagen. Durch das Evangelium haben wir viel gewonnen, aber durch dieses Evangelium sollen wir auch weitersagen und dann bereit sein, auch dafür einzustehen und zu leiden. Also das Wertvolle dir Anvertraute, verwahre durch den Heiligen Geist, das lässt uns denken an die Verse 6 und 7, wo er auch vom Heiligen Geist sprach und von der Gnadengabe in Kraft, wovon man diesen Auftrag, dieses Anvertraute erledigt. Dieser wohnt in uns und ist ständig bereit, uns in der Tätigkeit, in dem Dienst zu helfen, indem wir dann Kraft dessen treu sein würden. So viel zu diesen Versen, jetzt gehen wir über zu Kapitel 2. In Kapitel 2 geht es, wie bereits gesagt, um das Verhalten in einem treuen Dienst. Das Kapitel lässt sich einteilen in zwei Teile, fast in die Hälfte oder genau in die Hälfte, wenn wir die Verszahl berücksichtigen. Die Verse 1 bis 13 sprechen von dem Verhalten eines treuen Dieners im persönlichen Einsatz. Hier geht es um Aktion. In den Versen 14 bis 26 geht es um Verhalten in einem treuen Dienst in der Begegnung mit Andersdenkenden, besonders in der Verkündigung, was die Verkündigung betrifft. Hier geht es hauptsächlich um Reaktion. Beides ist wichtig in einem treuen Dienst. Wir müssen wissen, wie wir initiativerweise zu handeln haben, wie Befohlenes auszurichten ist. Aber dann in der Begegnung mit Andersdenken haben wir zu wissen und viel Weisheit und Liebe zu haben, wie wir zu reagieren haben auf solche, die etwas anderes sagen, als wir sagen. An dieser Stelle entsteht sehr viel Spannung in der Gemeinde Jesu. Und das führt zu untreuem Dienst, zur Vernachlässigung des Dienstes. Es gibt eine nette Geschichte, die einmal in einer methodistischen Schrift stand. Als Kanada erobert werden sollte von den Engländern, das heißt, der östliche Teil gehörte Frankreich, im Siebenjährigen Krieg wollten dann die Engländer es aus der Hand Frankreichs holen. Und da haben die Engländer eine Flotte geschickt nach Kanada, und ein Kapitän fuhr mit seinem Schiff den anderen voraus, ich weiß nicht warum, vielleicht war das Schiff schneller. Dieser Mann galt als eifriger protestantischer Christ. Und als er dem St. Lorenzfluss entlang fuhr und dann gegenüber von Quebec kam, sah er schon die Stadt von unten. Die liegt auf einem hohen Plateau. Und dort sah er dann bereits, die Stadt war ja katholisch, gehörte den Franzosen, die vielen Statuen der Heiligen. Das hat ihn dermaßen irritiert und geärgert, dass er Befehl gab seinen Kanonenleuten, sie sollten die einzeln abschießen. Das haben sie dann auch getan und haben sich dabei natürlich etwas erfreut daran, an dieser Tätigkeit. Mit der Zeit kamen dann auch die anderen Schiffe und dann sollte der Angriff beginnen. Zu seinem Leidwesen stellte nun dieser Kapitän fest, dass die Munition ausgelaufen war. Und die Moral der Geschichte sagt es dann so, sie war ganz für die Heiligen verwendet worden. So geht es uns oft. Wir verwenden unsere Munition für die Heiligen, anstatt in guter Weise für die Heiden, die es gilt, kämpfen zu gewinnen. Das soll nicht der Fall sein. Wir sollen also wissen, wie wir zu reagieren haben und dass wir dann zusammen kämpfen können für das Evangelium. Also, wir wenden uns dem ersten Teil zu, den Versen 1 bis 13, wo es um treuen Dienst, um das Verhalten eines treuen Dienstes im persönlichen Einsatz geht. In Vers 1 sagt der Apostel, sei kräftig in der Gnade. Es ist etwas schwierig, die drei Wörter für Kraft oder Stärke im Griechischen zu übersetzen. Grob gesagt heißt das eine Kraft, das andere Stärke und das dritte Macht oder Beherrschungsmöglichkeit. Hier haben wir das Wort Dynamis für Kraft. Und zwar als Adjektiv, als Beschreibungswort. Sei kräftig. Normalerweise übersetzen wir das im Deutschen mit sei stark. Aber persönlich halte ich das Wort kräftig fest, damit ich dann vergleichen kann mit anderen Texten, die denselben Gedanken haben, damit eine gewisse Studienlinie da möglich ist. Du also, mein Kind, das heißt sein geistliches Kind im Glauben, sei kräftig, anders auch ausgedrückt, sei imstande etwas zu tun. Können heißt es. Sei kräftig, wie? In der Gnade. Hier haben wir Gnade in dem zweiten Sinne gebraucht. Gnade heißt für uns die Gunst Gottes zur Vergebung der Sünden, aber das ist nur der eine Teil. Wenn uns vergeben worden ist, brauchen wir immer noch Gnade und jetzt zum Dienst. Zuerst kommen wir als Schuldner, weil wir übertreten haben und uns wird vergeben. Dann kommen wir aber weiter als Schuldner, weil wir im Sinne von Römer 1, Vers 15 schuldig sind, die Botschaft weiterzusagen und dem Herrn zu dienen. Und für diesen Dienst brauchen wir Können. Und dieses Können ist die Gnade Gottes. Lass dir an meiner Gnade genügen, sagt Jesus Christus zu Paulus. Dabei meint er die Kraft, die ihm zur Verfügung steht. Deshalb spricht dann auch Paulus anschließend von der Kraft, die ihm jetzt überfließend zuteil geworden ist. sei kräftig in der Gnade, in dem Vermögen oder in dem Können, das Gott gnädiglich gibt. Der Gnade, die in Christus Jesus ist. Wir denken hier auch an andere Verse, wie Hebräer 13, Vers 8, wo es heißt, dass man stark wird und zunimmt durch die Gnade Gottes. Oder Johannes 1, Evangelium Johannes 1, Vers 16, aus seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Beides Vergebung und Befähigung zum Dienst. Vers 2, da geht es um die Sorge für den Nachwuchs. Wer an leitender Stelle steht, ist verantwortlich für Nachwuchs. Und dafür sorgt auch der Apostel Paulus. Was du von mir hörtest, unter vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, solchen, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Dieser Vers wird in unserer Zeit in der Strategie des Reiches Gottes meines Erachtens sehr missbraucht. Er ist aufgegriffen worden von einigen sehr wohlmeinenden, eifrigen Arbeitern im Reiche Gottes und daraus wird nun eine Methode gemacht. Zum Beispiel, ich hole mir 10 Christen und diesen Christen zeige ich, wie sie nun andere Menschen für Jesus gewinnen können. Ich lehre sie und sie gehen jetzt weiter. Und dann holt jeder von diesen 10 sich noch 10 andere und instruiert sie. Und so geht es weiter. Und wenn jeder Christ jetzt eifrig ist, Menschen für Christus zu gewinnen, aber nicht nur das tut, sondern sie unterweist, dann kann man sich ausrechnen, in wie vielen Jahren die Welt gewonnen werden könnte für Jesus Christus. So argumentiert man. Der Eifer ist gut, das Denken an Strategie ist gut, aber die Anwendung dieses Verses dafür ist nicht gut. Man muss, wie heute Morgen schon gesagt im Gespräch, doch berücksichtigen, wer etwas zu wem sagt. Dieser Kontext muss nicht unbeachtet bleiben, das lehrt uns auch die Heilige Schrift. Sie zeigt uns, wie man mit ihr umzugehen hat. Dies ist nicht ein Vers, der jedem Christen nur so ohne weiteres gegeben wird, dass er nun ein Lehrer werden kann. Jeder Christ soll ein Lehrer sein nach Hebräer 5. Aber dieser Vers zeigt uns etwas anderes als das allgemeine Lehren, an dem wir teilhaben dürfen. Dieser Vers ist von einem Apostel geschrieben, an einen Apostel, der die Sache Gottes weiterführen soll, dafür sorgen soll, dass es in der Gemeinde Führung gibt. Für welche Führung ist ein Apostel, ein Missionar verantwortlich? Für jegliche Führung. Wenn wir von einer Hierarchie sprechen wollen, das dürfen wir nicht im genauen Sinne des Wortes, aber von einer gewissen Reihe von Diensten am Evangelium, dann ist der Apostel oder der Missionar der Erste, der in eine Gegend kommt. Er ist dafür verantwortlich. Er tut aber die großen Schritte. Der Evangelist kommt nach ihm und versucht dann die übrig gebliebenen Kesseln gleichsam für den Herrn zu gewinnen. Die Gemeinde Jesu, die so entsteht, wird durch Hirten versorgt. Wir haben also mehrere Arten von Diensten, wofür schlussendlich der Missionar oder der Apostel verantwortlich ist. Die heutige Einteilung ist oft eine andere. Wir haben uns sogar neue Ämter ausgedacht und so weiter. Zum Teil geht es nicht gut, weil wir eben die biblische Form verlassen haben. Manche halten die Form überhaupt nicht für wichtig. Sie ist auch nicht so wichtig wie der Inhalt. Man kann ja wirkliches Leben haben ohne Form. Aber man täusche sich nicht. Die Form ist früher oder später schon wichtig, sonst wäre sie nicht von Jesus Christus selbst eingesetzt. Man denke daran, dass der Epheserbrief ein sehr allgemeiner gehaltener Brief ist für die Gemeinde Jesu. Er ist einer der zwei großen Lehrbriefe des Apostels Paulus, die allgemein gehalten werden. Im Römerbrief geht es um das Evangelium, das es zu verkünden gilt. Im Epheserbrief um das Resultat dieser Verkündigung, die Gemeinde, wie sie aussieht, wie sie vorzugehen hat. In diesem Brief ausgerechnet spricht Paulus von der Ordnung, der allgemeinen Ordnung der Gemeinde, die sehr, sehr einfach ist. viel einfacher, als man es heute oft haben will. Er spricht von vier Diensten am Evangelium, die ich schon erwähnt habe. Und von diesen ist der Apostel der, der im Allgemeinen verantwortlich ist. Timotheus ist also dafür verantwortlich, dass es weiter Hirten in den Gemeinden gibt, aber auch Evangelisten und Missionare. Damals hießen sie Apostel. Apostel ist das griechische Wort, beziehungsweise unser deutsches Wort vom Griechischen entlehnt. Missionar ist im Lateinischen entlehnt. Der eigentliche Sinn ist sehr ähnlich. Was du von mir hörtest, was war das? Das war das Wort Gottes, das Evangelium. Was du hörtest unter vielen Zeugen. Man hat sich gefragt, was das heißt, unter vielen Zeugen. Man muss dabei verstehen, wie damals Reichsgottesarbeiter unterwiesen und angeleitet wurden. Damals hat man nicht eine statische Schule zwischen vier Wänden gehabt, die hat es wohl gegeben, aber die Reichsgottesarbeiter wurden nicht so angeleitet. Sie wurden im Fluss des Lebens, im Fluss des Dienstes angeleitet, bei Jesus so wie auch bei Paulus. Es ist mehr das Modell des Lehrlings. Sie lernen beim Dienen. Dabei gibt es grundsätzlich oder hauptsächlich zwei Phasen. Bei Jesus heißt die erste Phase Nachfolge, die zweite Phase Apostelschaft. Jesus ruft Menschen aus ihrem eigenen Leben, um ihm nachzulaufen und von ihm zu lernen wie Schüler. Und dann heißt es, kommt der Zeitpunkt, wo Jesus diese dann hinaussendet, damit sie wörtlich vor ihm hergingen. Jetzt sind sie Gesandte. Sie hören aber nie auf, Nachfolger zu sein. Das ist nicht eine Ablösung, sondern eine Ergänzung ihres bisherigen Lebens. Sie bleiben immer Jünger oder Nachfolger oder Schüler. Aber fortan steigen sie in eine neue Phase und dienen wie Gesandte. Das heißt, der Nachfolger Jesu wird also zum Gesandten und er lernt in der Nachfolge Jesu und dann darf er für Jesus sich einsetzen. So lernt man bei Jesus, genauso bei Paulus. Timotheus hat so bei Paulus gelernt. Und er hat zugeschaut, wie Paulus das Evangelium verkündete. Er hat zugesehen, wie es in Ephesus zuging. Zuerst in der Synagoge. Dort, wo das Evangelium einigermaßen bekannt war, beziehungsweise das Wort Gottes genauer gesagt. Und dort hat er gesehen, wie Paulus sich den jüdischen Menschen anpasst und ihnen das Evangelium verkündet. Er hat gesehen, wie viel Opposition das brachte und wie er dann sich loslösen musste von der Synagoge und eine neue Stätte finden musste. Er ging in eine Schule eines Tyrannus und hat weitergemacht. Er hat zugesehen, wie diese kleine Schar von Christen, die bereits in der Synagoge zum Glauben gekommen war, dass diese nun instruiert wurden vom Apostel Paulus für einen Teil des Tages oder einen Teil der Woche, aber dass gleichzeitig weiter evangelisiert wurde. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 19, dass im Verlauf der Zeit, während Paulus in der Schule von Tyrannus in der Stadt Ephesus predigte, und die junge Gemeinde versorgt wie ein Hirte, wie ihr erster Hirte. Während dieser Zeit hörte das ganze Land Asia, die ganze Provinz Asia das Evangelium, ohne dass Paulus herumgereist hätte. Das hat Timotheus alles gesehen. Er hat gelernt, wie man apostolisch wirkt. Er hat das Evangelium, das Muster gesunder Worte kennengelernt. Er hat christliche Strategie kennengelernt. Er hat Ethik kennengelernt vom Leben des Apostels Paulus. Er hat vieles gesehen beim Apostel Paulus. Und nun sagt Paulus, was du in Gegenwart von mir und denen, denen ich gedient habe, gesehen und gelernt hast von mir, das gebe jetzt weiter. Es waren wohl Zeiten, wo Timotheus und andere Mitarbeiter zusammen in einer Stube waren oder irgendwo unterwegs auf dem Schiff und wo Paulus ihnen dann besonders das gesagt hat, was ein Professor seinen Studenten sagen würde. Das hat sich aber bald abgelöst. Das war nicht etwas so Konzentriertes, sodass es rein theoretisch wurde, sondern war immer sehr praxisnah. sodass sie einerseits in kürzerer Zeit mehr lernen konnten, auf der anderen Seite aber der ganze Lernprozess sich viel länger ausgedehnt hat als 4 oder 5 Studienjahre. Für das ganze Leben hat so ein Apostel oder ein Hirt oder ein Evangelist gelernt. Er blieb einfach im Lernen, während er tätig war. Timotheus soll dieses nun weitermachen, wie Paulus es tat. Während er allgemein dient, den Gemeinden Ephesus und Umgebung, hat er nun Einzelne die Begabung zeigen, herauszuholen und ihnen besondere Instruktionen zu geben, eine besondere Anweisung zu geben. Was sollen diese tun? Die sollen wiederum dafür sorgen, dass es weiter Hirten gibt. Und durch so eine Strategie wird dann das Evangelium weitergegeben von einer Generation zur anderen Generation. In Christus Jesus sind wir in seiner Gemeinde alle Brüder. Wir sind auf einer Ebene. Und dennoch, wahrscheinlich unserer Schwachheit wegen, hat, sagt Paulus, Jesus Christus, und er betont, er selbst als Autorität hat eingesetzt. Solche, die für den Fortlauf des Evangeliums verantwortlich sind. Und so sagt der Hebräerschreiber, schaut auf diese Leute, folgt ihrem Beispiel. Es muss also Leitbilder in der Gemeinde geben. Es muss also solche sein, die Lehrer sind, die vorangehen, die gewisse Verantwortung übernehmen. Jeder hat Verantwortung. Aber gleichzeitig gibt es das, dass es Führung. Es gibt Führung in der Gemeinde Jesu. In Vers 3 spricht dann der Apostel Paulus wieder vom Leiden. Erleide du also mit mir und auch anderen das Üble wie ein rechter Soldat Christi Jesu. 3 Bilder gebraucht der Apostel, wenn er an Leiden denkt, an die Strapazen eines Dieners Jesu. Jeder hat sein Quantum und seine Art von Strapazen. Jeder Christ, aber auch jeder, der besonderen Dienst hat, wie Paulus und Timotheus. In einem gewissen Sinne folgen wir allen den Fußstapfen solcher Männer, obwohl wir nicht genau ihre Aufgaben haben mögen. Wir können also lernen von diesen 3 Bildern. Das erste Bild, wie gesagt, das Bild des Soldaten. Dies sind Bilder von Totaleinsatz übrigens. Der Soldat, der Wettkämpfer und der Ackersmann. Menschen, die sich ganz einsetzen. Wer dem Herrn dienen will, der hat sich ganz einzusetzen für den Herrn. Was immer er tut, das muss ein Soldat tun. Keiner der Soldatendienst leistet, verflechtet sich in Angelegenheiten dieses Lebens. Das soll er nicht tun. Sich verflechten, verzwicken, festnageln lassen. Das heißt nicht, dass er nichts damit zu tun hat. Wer dem Herrn dient, muss alltäglichen Dingen nachgehen. Eine Missionarin aus Indonesien schreibt, eine gut Bekannte von mir aus meinem Heimatdorf, schreibt, es braucht doch wirklich viel Zeit, nur um zu leben. In so einem Land, ja? Mit unserer Technik, unserem Land, können wir manches so in Handumdrehen erledigen und dann können wir an die Arbeit gehen, ja? Aber dort muss man Wasser tragen, dort muss man dies tun, dort muss man das tun. Es braucht einen ganz anständigen Teil des Tages, nur um den prosaischen Dingen des Lebens nachzugehen. Ein Soldat Jesu Christi muss es auch mit diesen Dingen zu tun haben. Es gibt Evangelisten, die müssen ihre eigenen Socken flicken, ja? Und so weiter. Paulus selbst hat einfach mit der Hand gearbeitet. Er ist einem Beruf zeitweise nachgegangen, seinem erlernten Beruf. Je nachdem, der eine kann es muss es mehr tun, der andere weniger. Was heißt denn verflechten, wenn das die Heilige Schrift lehrt? Paulus lehrt, dass jeder Mensch grundsätzlich für sein eigenes Brot aufzukommen hat. Das ist nun einmal die Basis. Danach, nachdem man das gesagt hat, kann man sagen, dass einige es nicht tun müssen, weil andere es ihm geben. Warum? Damit er freier ist für die Sache Jesu. Aber Paulus legt nahe, das soll man nicht selbstverständlich nehmen, ja? Wir haben keinen Anspruch darauf. Kein Reichsgottesarbeiter hat einen Anspruch auf die Gaben anderer. Wie der Bettler oder der arme Mensch, der angewiesen ist auf die karitative Tätigkeit und Gunst von anderen Menschen. Grundsätzlich gehört das alles in eine Kategorie. Man gibt dem Missionar, weil er arm ist. Ja? Nicht, weil er Missionar ist. Jedem Armen muss geholfen werden. Das heißt, jedem Armen, der bereit ist zu arbeiten. Dem, der nicht bereit ist zu arbeiten, sagt Paulus, dem soll man nicht helfen. Aber den anderen Armen, die bereit sind zu arbeiten, dem sollte man eigentlich helfen, unter die Arme greifen. Ein Missionar ist arm, weil er sich mehr Zeit nimmt für die Sache des Evangeliums. Natürlich ist es dann schlussendlich, weil er Missionar ist, dass man ihm Geld gibt. Aber direkt gesehen oder genau genommen, gibt man einem Mann nicht Geld, weil er Missionar ist, sondern weil er arm ist. Ich sage das pointiert, damit und viele Missverständnisse einmal beseitigt werden können auf diesem Gebiet. Es gibt nämlich in Missionskreisen, unter Missionaren, in Missionsgesellschaften, ich habe sehr viel auch Leitungsarbeit getan in Missionsgesellschaften, habe ich mich mit diesen Fragen beschäftigen müssen. Es gibt sehr viele Missverständnisse, das habe ich gesehen auch in finanzieller Hinsicht. Grundsätzlich sollten wir bereit zu sein, Hand ans Werk zu legen und für uns selbst zu sorgen, damit wir etwas in den Mund zu stecken haben. Aber wenn der Herr es so führt, das war bei mir der Fall, ich wollte mich betätigen, das heißt, ich wollte einem Beruf nachgehen, kam vom Krieg nach Hause und bekam von der kanadischen Regierung, wie auch andere Veteranen, so hießen sie, die Möglichkeit, also sie würden uns helfen, wenn wir in meinem Fall eine Landwirtschaft aufbauen wollten. Ich kam von der Landwirtschaft und wollte gern auf diesem Gebiet arbeiten. Ich hab das sehr gern gemacht. Und dann habe ich nun versucht, einen Weg zu finden, wo das möglich wäre, damit die Regierung sehen konnte, also hier ist das Projekt. Aber ich konnte nichts aufweisen. Ich bin hin und her gefahren und es gelang mir nicht. Der Herr hat es mir aus der Hand genommen. Ich kam nach Hause und ging auf mein Zimmer und sagte, Herr, was ist das? Es geht einfach nicht, denn ich wollte zweierlei tun. Ich wollte ein Zeltmacher-Missionar sein. Das heißt, jemand, der für sein Leben sorgen kann, der sich selbst unterstützt und dann die übrige Zeit, die dadurch frei wird, wenn es einem gelingt, dann mit der freien Zeit für den Herrn zu arbeiten. Oder auf so eine Weise ein ständiges Einkommen zu haben, dass man die ganze Zeit frei wäre. Und dann schien es mir, als ob Gott meine Aufmerksamkeit lenkte auf Johannes 6, Vers 27. Das ist nun in einem anderen Zusammenhang gesagt. Aber ab und zu scheint es so, als ob Gott solche Verse nimmt und für einen besonderen Zweck in die Augen fallen lässt, sodass sie uns im Moment in einem gewissen Lebenszusammenhang uns etwas zu sagen haben. Wirke nicht für das vergängliche Brot. Wirke du für das Brot, das bleibt. Mir schien es dann, als ob der Heilige Geist mir mitteilen wollte, als ob Gott mir sagen wollte, du geh diesen Weg, verzichte auf diesen Weg, ich werde für dich sorgen. Dann kam es so, nach dem Krieg war ja sehr viel hier zerstört und wir hatten die deutsche Sprache, wir waren in einem deutschsprachigen Gebiet aufgewachsen und wir hatten Anteil an dem Ergehen von Deutschsprachigen in Europa. Meine Großeltern waren von hier gekommen, von Europa. Und nun hörten wir von Bekannten, die hier gewesen waren, sofort nach dem Krieg, es ist also sehr schlimm, viele Reichsgottesarbeiter sind überhaupt nicht mehr da, vieles ist zerstört. Und da war die Frage an uns, wollen wir nicht jetzt mithelfen? Und es war ein evangelistisches Werk von einem Schotten ins Leben gerufen, zu dem ich sehr großes Vertrauen hatte. Und ich dachte, da kann ich in erwecklicher Weise vielleicht mithelfen. Ich habe mich gemeldet, bin immer noch da. Nur der evangelistische Dienst hat sich etwas gewandelt in einen Lehrdienstauftrag und so bin ich einfach hier geblieben. Aber so war der Anfang. Und immer wieder musste ich mir sagen, ja, meine Frau und ich auch. Meine Frau hat ab und zu versucht, etwas zu verkaufen. Sie kommt aus einer geschäftlichen Familie, wo man etwas Fingerspitzengefühl hat für geschäftliche Sachen. Und sie könnte das auch, wenn sie in dem Bereich wäre. Aber als sie es selbst versuchte, mal so etwas zu verkaufen, von Person zu Person, es gelang ihr nicht. Ihre Eltern haben eine gute Existenz aufgebaut, aber ihr gab der Herr es nicht. Das heißt, wir sollten auf diese Dinge verzichten und einfach dem Herrn vertrauen, wie auch ein Hudson Taylor oder Georg Müller es getan hat. Und der Herr würde für uns sorgen. Aber das heißt nicht, dass man nicht mit diesen Dingen überhaupt nichts zu tun hat. Das ist nicht, was der Apostel meint. Verflechten heißt, dass man erstens einmal nach seiner Gnadengabe schaut. Denn die Gnadengabe gibt die Richtung meines Dienstes an. Wo liegt mein Dienst? Mehr in irdischer Hinsicht, mehr in geistlicher Hinsicht. Wir haben schon gestern Abend wohl davon gesprochen. Und dann, wenn ich die Gnadengabe weiß, der Dienst ist angegeben grundsätzlich, dann muss ich die Führung des Herrn wissen. Wo liegt mein Auftrag? Und da wird es Leute geben, dessen Auftrag mehr in irdischer Hinsicht liegt, mehr als solche, die finanziell arbeiten und so weiter, und andere, die dann mehr mit dem Munde das Evangelium verkünden und so weiter. Das heißt, jeder muss grundsätzlich frei werden vom Diesseitigen. Jeder Christ eigentlich muss frei werden vom Diesseitigen. Und wenn er das dokumentiert hat in seinem Leben, dann kann er zurückgehen in die Welt und dort als freier Mensch tätig sein. Paulus sagt, passen wir auf, wie wir mit dieser Welt umgehen, 1. Korinther 7. Abstand haltend, in einem gewissen Abstand mit diesen Dingen umgehen, sodass sie nicht unser Herz mitnehmen und wir dort mit diesen Dingen verflochten werden. Der verflechtet sich nicht in Angelegenheiten dieses Lebens. Warum nicht? Jetzt kommt die Motivation, der Beweggrund. In jedem dieser drei Bilder übrigens haben wir anschließend einen Beweggrund. Damit er dem, der ihnen den Dienst aufnahm, gefalle. Das heißt, der ihn in den Dienst hineinwies. Der Offizier ruft sich vielleicht gewisse Soldaten, die ihm danach folgen. Der uns in den Dienst gerufen hat, ist unser Offizier geblieben. Bei Paulus ist es auch so der Fall. Er hat Timotheus in den Dienst gerufen. Und in ganz feiner Weise könnte vielleicht Paulus hier andeuten, schau einmal, Timotheus, ich bin es, der dich in den Dienst rief. Und wir sind zusammengeblieben, du hast mit mir gearbeitet, bleibe mir treu, gefalle mir nicht dem Irdischen. Das heißt, Paulus weiß, er ist geistlich gesinnt und kann es sich leisten, jetzt sich als Beispiel Timotheus zu zeigen. Aber in erster Linie dürfte das der Herr sein, der hier gemeint ist, der uns einen Dienst genommen hat. Ihm sollen wir wohlgefallen. Hier haben wir übrigens das Ziel eines Christenlebens. Wenn Sie fragen, wozu bin ich da, was ist das Ziel meines Lebens? Ganz einfach, dem Herrn Freude zu machen. Deshalb sind wir da. Was das heißt im Einzelnen, das muss studiert werden. Aber die Motivation in allem muss sein, dem Herrn zu gefallen. Paulus sagt, ob wir nun daheim sind oder nicht, wir versuchen dem Herrn zu gefallen. Das ist unser Auftrag. Das nächste Bild ist das eines Wettkämpfers. Das ist vielleicht jemand, der ringt oder der läuft. Es gibt verschiedene Wettkämpfe. Und auch wenn jemand wettkämpft, wird er nicht mit dem Siegeskranz gekrönt, wenn er nicht nach den Regeln wettkämpft. Hier wird es kritisch für Hellhörige. Was ist die Frage, wenn Sie es nicht mitbekommen haben? Die Frage ist diese. Was ist dieser Siegeskranz? Was heißt nicht gekrönt werden? Was ist der Wettlauf oder der Wettkampf? Bedenken wir, es geht in diesem ganzen Text zunächst meines Erachtens nicht um die Rettung. Es geht um den Dienst. Und es wäre wohl falsch, wenn wir meinen würden, nur weil ein Christ jetzt nicht alle Regeln, wenn wir es neutestamentlich so ausdrücken wollen, des Christenlebens beachtet, dann wird er am Ende doch nicht selig werden. Dann hätten wir meines Erachtens eine Werkgerechtigkeit, die es in christlichen Kreisen wohl auch gibt. Wenn du eine Sünde hast, dann wird es vielleicht auch noch so ausgedrückt, etwas qualifiziert, es gibt eine zweifache Entrückung, dann bist du bei der ersten nicht dabei. Ja, das gibt es auch noch. Nein, vielleicht ist das bei einem oder dem anderen wirklich kritisch, dann lassen Sie mich es so sagen. Sie brauchen nicht Angst zu haben, dass der Herr Jesus vielleicht dann kommen wird, wenn Sie gerade gesündigt haben und noch nicht Ihre Sünde bekannt haben.
Unsere künftige Seligkeit ist nicht davon abhängig, dass ich jetzt jede Sünde, Einzelsünde, vergeben bekommen habe. Ist das verständlich? Nicht von solchen Taten des Vergebung bittens ist unsere ganze Ewigkeit abhängig, sondern wovon? Von einer Person, von einem Namen, Jesus Christus. Glaube an den Herrn Jesus Christus, das heißt, liefere dich ihm aus, nach griechischem Verständnis des Wortes Pistis, Glaube. Das heißt, hänge deine Existenz auf ihn auf, geselle dich zu ihm, lass ihn dein Bürger sein für Zeit und Ewigkeit. Und dann trägt er uns durch. Er ist unser Heil. Nicht nur er gibt uns das Heil, er ist unser Heil. Und solange wir mit ihm rechnen als unseren Stellvertreter, solange haben wir das Heil. Es gehört nun etwas zu dieser Nachfolge, das ist klar. Und wir können erkranken und so weiter. Aber solange wir an diesem Christus festhalten, solange sind wir solche, die eingehen werden durch die himmlische Pforte und in die ewige Seligkeit. Das legitimiert nicht, natürlich nicht eine falsche Einstellung zur Sünde. Denn wer so eine Einstellung einnimmt und sagt, nun ja, wenn das der Fall ist, dann kann ich mir ja einiges leisten. Paulus sagt, wozu will man so denken, wenn man Vergebung hat? Ja? Wer will dann noch so denken, wenn Jesus für meine Sünde gestorben ist und ich habe Jesus dafür angenommen? Das ist doch ein Widerspruch. Dann darf man sich wirklich fragen, ist der Mensch überhaupt je begnadigt worden, der jetzt noch die Sünde so liebt, dass er sie gleichzeitig genießen möchte? Was ist das dann für ein Christsein? Nein, wer glaubt, dass Jesus Christus für seine Sünde gestorben ist, lieber starb, als dass diese Sünde da sei, der will auch die Sünde so hassen, wie Jesus Christus sie hasste, weil er Jesus liebt. Aber weil wir sündig sind in unserem Wesen, auch Paulus muss das zugeben. Ich glaube immer noch, trotz verschiedener Auffassungen der Römer 7, dass die lutherische Auffassung eine richtige ist. Das heißt, dass es sich hier um den christlichen Kampf handelt. Dass der Mensch immer noch mit der Sünde zu tun hat. Sie steckt in uns. Dabei spricht Paulus von zweierlei Sünde, von der Sünde als Tat, aber auch von der Sünde als Gesetzmäßigkeit. Und diese Gesetzmäßigkeit bleibt, die wird uns nicht abgenommen. Ich möchte den Christen treffen, bei dem sie abgenommen worden ist. Ja? Jeder Christ hat irgendwie eine Tendenz, eine Gravität, ein Schwergesetz zur Sünde hin in sich. Das bleibt, bis wir befreit werden von dem Leibe dieses Todes. Deshalb der Kampf, auch mit uns selbst, nicht nur mit anderen. Aber wenn dabei wir an Jesus Christus glauben, dann deckt er uns. Die Tatsache, dass wir mit unseren Sünden kommen können zu ihm als Christen, liegt ja aufgrund davon, dass wir einmal Jesus Christus als Bürger grundsätzlich angenommen haben. Er deckt unser ganzes Leben ab. Ja, wir eilen weiter. Und auch wenn jemand wettkämpft, wird er nicht mit dem Siegeskranz gekrönt. Das heißt, er bekommt nicht die Belohnung eines Dieners. Denken Sie an 1. Korinther 3, wo Paulus sagt, das gibt es, dass jemand ohne Belohnung, wie ohne Kleider, einfach so durchkommt, weil er an Christus glaubt, aber alles verbrennt, was er für Jesus getan hat. Denn es war nicht wirklich für Jesus getan. Ja? Dieser Siegeskranz, der wird dann nicht für so einen ausgehändigt. Übrigens, beim Soldaten haben wir den Blick nach hinten. Jesus hat mich in den Dienst gestellt. Und der mich einmal in den Dienst stellte, dem will ich ständig wohlgefällig sein. Beim zweiten Bild tun wir einen Blick nach vorn. Eines Tages, wenn Jesus kommt, will ich sein Wort hören, wohlgetan, du treuer Knecht. Wir schauen nach vorn und hoffen dort auf diesen Segen, wenn Jesus kommt. Das dritte Bild ist ein Gegenwartsbild. Wie ein schwer arbeitender Ackersmann soll der Christ dienen. Den schwer arbeitenden Ackersmann, so nach dem Grundtext, den, betont, das den zweimal, den geziemt es, als erster der Früchte teilzunehmen. Das heißt, jetzt, hier und jetzt, darf ich, wenn ich für den Herrn Jesus schwer arbeite, schon einen Genuss daran haben, etwas davon haben. Die Freude eines, der für Jesus arbeitet, ist ja hier schon groß. Er braucht ja nicht zu warten auf den Siegeskranz. Das ist das Schöne. Bedenke, was ich sage, Vers 7. Denn der Herr wird dir ein Verstehen geben in allem. Ich wäre gerne dabei stehen geblieben. Aber wir gehen weiter. Vers 8. Wie verhält man sich im Dienst, wenn man treu sein will? Man stellt Jesus Christus ins Zentrum. Halte im Gedächtnis Jesus Christus, der von den Toten auferweckt worden ist, aus Davids Samen, nach meinem Evangelium. Nach Davids Samen heißt, dass Jesus Menschensohn war, Mensch wurde. Jesus Christus, der von den Toten auferweckt worden ist, erinnert daran, dass er Gottes Sohn ist. Dieser Christus ist der Mittelpunkt des Evangeliums, die Substanz des Evangeliums. Den soll man im Gedächtnis behalten, wenn man ihm dient. Wenn der nicht vor Augen steht, dann werden wir untreu werden. Nur im ständigen Blicken auf ihn können wir treu bleiben. Und dann kommt er wieder zu sprechen mit Vers 9 auf die Bereitschaft zu leiden. Das Wort Gottes bringt Leiden mit sich für uns, wenn wir es verkünden. Das Wort Gottes selbst jedoch ist nicht gefesselt. Das Wort Gottes selbst soll weitergegeben werden. Wie immer wie es auch aussehen mag, das Wort Gottes soll weitergegeben werden. Die Verse 10 bis 12 oder 13 sind dann Verse, die uns erinnern, einmal an unsere Aufgabe anderen gegenüber, dann an unsere Aufgabe uns selbst gegenüber. Deswegen erdulde ich mit Ausdauer alles der Auserwählten wegen, damit auch sie das Heil erlangen. Jeder von uns sollte das Augenmerk auf den anderen auch richten. Nicht alleine durchs Leben gehen. Komm mit. Ziehen wir die anderen mit, damit sie auch ankommen, nicht irgendwo liegen bleiben. Und dann das Persönliche, glaubwürdig ist das Wort, denn es ist so, wenn wir mitsterben, werden wir auch mitleben. Erdulden wir mit Ausdauer, so werden wir Könige sein, wörtlich, mitherrschen eines Tages. Verleugnen wir, offenbar kann das vorkommen, so wird er uns auch verleugnen. Das wäre furchtbar. Aber man missverstehe jetzt Vers 13 nicht. Vers 13 hebt Vers 12 nicht auf. Vers 12 bleibt stehen. Man vergesse nicht, was man in Vers 12 gelesen hat, wenn man Vers 13 liest. Manch ein Bibelleser, auch ein Exeget, vergisst alsbald Vers 12, wenn er Vers 13 liest. Hier kein Widerspruch. Noch einmal Vers 12. Erdulden wir mit Ausdauer, dann werden wir mitherrschen. Verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen. Sind wir untreu und verleugnen, so bleibt er treu. Wem? Nicht mir. Nicht mir. Warum nicht? Weil er mich verleugnet. Wenn ich ihn verleugnen, wird er mir nicht treu bleiben. Wem bleibt er denn treu? Sich selbst. Gott ist niemandem gegenüber verpflichtet, es sei denn, er sich wirklich so verpflichtet. Er hat sich mir verpflichtet, aber nicht so lange, nur so lange, als ich wirklich in seiner Treue und Liebe bleibe. So bleibt er treu, das heißt seinem Wort. Er hat es gesagt, er darf das nicht ändern. So bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Hier muss ich leider abbrechen. Ich erinnere an ein Wort in Psalm 25, ich glaube es ist Vers 3. Da heißt es in den ersten Versen, oder ist es Vers 3, keiner wird zu Schanden, so ungefähr, der deiner hart, zu Schanden werden die, die untreu werden. Und im Grundtext ist etwas schwierig zu übersetzen, aber es scheint folgendermaßen zu bedeuten, dieses zu bedeuten. Wenn sie untreu werden, tun sie es ohne Ursache. Wenn wir untreu werden, im Kleinen oder im Großen, haben wir nie eine Entschuldigung. Jesus hat so viel für uns getan, es ist nie eine Entschuldigung, so einem Herrn die Treue aufzugeben. Wir dürfen, weil er so viel für uns tat und weil er so viel Kraft und Gnade zur Verfügung stellt und so viel Verheißung gegeben hat, dürfen wir treu bleiben. Da ist keine Entschuldigung. Auch wenn es das geben kann. Es ist keine Entschuldigung. Und deshalb dürfen wir dann weiter beten mit dem Psalmisten. Veranlasse mich, so vielleicht wörtlich im Hebräischen, veranlasse mich, in deinen Wegen zu wandeln. Ja. Wir dürfen uns immer wieder ganz abhängig machen von ihm. Und wenn wir das tun, da ist die Situation gegeben, wo er uns helfen kann. In der vollständigen Abhängigkeit von ihm. Wir beten zusammen. O Herr, wir danken dir, dass du dich ganz für uns hingegeben hast. Herr, vergib, dass wir so viel zurückhalten, noch für uns selbst hier und da leben wollen. Zeige uns, öffne uns die Augen dafür, durch deinen Heiligen Geist, wo wir noch abzugeben haben, damit du zu deinem vollen Recht in unserem Leben kommst und unser Dank zum Ausdruck kommen kann für deinen Einsatz für uns. Amen.